Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Sonja Gründemann.
Alter?
47 Jahre.
Geburtsort?
Hassel.
Beruf?
Ha, viele. Selbstständig.
Kannst du es näher definieren? Das heißt,
ja,
wenn du eine Sache wählen müsstest, was wäre es?
Rampensau.
Okay. Ausgebildete Rampensau.
Nein, ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin Diplombetriebswirtin Fachrichtung Bank und bin staatlich anerkannte Darstellerin für Schauspiel, Gesang und Tanz und arbeite in dem Bereich, dass ich alles vereine miteinander.
Was eine Kombi. Mann,
ja.
Das ist, ne? Hast du Hobbys? Hast du Zeit dafür? Und welche Hobbys hast du?
Ja, tatsächlich, bis vor kurzem hätte ich gesagt, ich habe überhaupt keine Hobbys, aber wir haben seit 3,5 Jahren einen Kleingarten und hätte mir das jemand vor 4 Jahren gesagt, hätte ich dem einen Vogel gezeigt und ihn laut ausgelacht, aber ich muss tatsächlich mittlerweile sagen, neben sportlichen Aktivitäten und ich bin ja auch noch Mama und habe einen Mann zu Hause, habe ich tatsächlich einen Kleingarten und erfreue mich daran, dass der Frühling jetzt startet.
Wobei ein Kleingarten macht ganz schön viel Arbeit, ne?
Ja, aber tatsächlich Arbeit, die mich komplett erdet. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Freude daran haben kann, zu sehen, wie aus einem kleinen Samen eine Blume wächst. Fast philosophisch.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen mein Firmenslogan, wie ich immer sage. Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner.
Das gefällt mir sehr gut. Das
freut mich.
Ja, weil Perfektion macht aggressiv, sage ich gerne.
Ja, das stimmt. Ja, es behindert natürlich so viel. Natürlich versuche ich so viele Dinge so wirklich gut wie möglich zu machen und so. Aber ich habe einfach gelernt, auch gerade jetzt im Bühnenthema und so, wenn du versuchst, perfekt zu sein, dann behinderst du dich und du verpasst so viele Chancen, die du eigentlich haben könntest, wenn du einfach mal loslegen würdest.
Das ist der Punkt, warum, also es gibt Berufe, also ich glaube, wir sind uns einig, dass ein Mediziner, der operiert, perfekt arbeiten sollte.
Natürlich,
ich glaub, das
ja, das wäre schon gut, ja. Ja,
aber
ja,
aber diese Sachen, die nicht diese, sag ich mal, Gewichtigkeit haben, da gehen echt so viele Sachen kaputt, weil da Leute auf den perfekten Moment warten, bis alles perfekt ist, bis alles ja. richtig ist. Und da muss man aufpassen, das gibt Situationen, die treffen nie in Perfektion ein.
Ja.
Und es ist schade, dann ist manchmal 80% auf der Straße mehr als null.
Ja, absolut. Und ich erlebe das immer wieder. Ich habe mich gerade diese Woche mit einer Autorin unterhalten, die erzählte von einer Freundin, dass die schon seit Ewigkeiten ein Buch schreiben will und dieses Buch kommt einfach nicht an den Start, weil sie nicht den perfekten Zeitpunkt findet oder den perfekten Abschluss. Und da muss ich sagen, wie schade ist es bitte, wenn ich jedes Mal gewartet hätte, bis eins meiner Bühnenprogramme, Vorträge, eine Moderation oder eben mein Buch perfekt ist, wäre es wahrscheinlich bis heute nicht draußen.
Ja, und da kommen wir aber gleich drauf, weil natürlich logischerweise in dem Moment, wo man draußen ist, gibt es Feedback, dann gibt es die Möglichkeit zu verändern, es gibt zu anpassen. Nichts ist wie eine Webseite, wird nie fertig.
Nein, genau. Ja. Das, und ein Garten übrigens auch.
Guck mal, da haben wir schon zwei Sachen. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Woran erkenne ich dich? Was macht dich aus?
Mich macht aus, dass ich bin herzlich. Das ist einfach so. Ich liebe Menschen. Ich arbeite sehr viel auf der Beziehungsebene. Ich habe eine hohe Empathie und ich habe vor allen Dingen auch eine hohe Expertise. Das heißt, ich bin überhaupt kein Theoretiker. Also ich habe natürlich theoretischen Background, aber ich arbeite wahnsinnig praxisorientiert. Also ich war gerade jetzt wieder bei einem Unternehmen, wir haben Unternehmenspitch erarbeitet und die Präsentationen und da kam tatsächlich am Ende auch wieder das Feedback. Sie merken, dass ich das liebe und lebe, was ich tue. Ich liebe, lebe und atme halt die Bühne, das ist einfach so. Und dass ich mit dieser Begeisterung Menschen auch mitreißen kann. Und ich glaube, das ist was ich in allen Bereichen mache. Und wir hatten eben schon im Vorfeld kurz über die Effizienz gesprochen und ich bin wahnsinnig effektiv.
Sonja Gründemann ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Sie kümmert sich um den öffentlichen Auftritt. Sonja Gründemann ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Erzähl mir was über Kassel.
Über Kassel. Ich habe tatsächlich in Kassel leider nur gewohnt, bis ich 4,5 war. Mein Papa war bei der Bundeswehr und dann sind wir nach Niedersachsen gezogen. Aber meine Großeltern haben in Kassel gewohnt. Und ich fand Kassel lange als eine der hässlichsten Städte Deutschlands. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Und dann habe ich Theater in Kassel gespielt, viele, viele Jahre später, und habe meinen absoluten Frieden mit dieser Stadt geschlossen, weil wir auch einen wahnsinnig schönen Frühling hatten und wir dann wirklich da in der Aue waren und oben natürlich Wilhelmshöhe und so. Und Kassel hat zwar auch wahnsinnig unschöne Seiten, aber es hat auch wirklich schöne Seiten, die man finden kann. Und natürlich ist meine Kindheit da verankert und meine Großeltern waren da und deswegen habe ich sowieso ein warmes Gefühl zu dieser Stadt.
Also ich kenne Kassel tatsächlich auch nur von, witzigerweise hat das hier mit unserem Medium zu tun, in dem wir uns bewegen, weil wir sind auch in Hessen lizenziert mit Digitalradio und dann sitzt die Landesmedienanstalt, die sitzt in Kassel, auf der Wilhelmshöhe übrigens direkt, also auch da irgendwo in so einem Gebäudekomplex und das ist der einzige Teil von Kassel, den ich kenne.
Ja, siehst du, und das ist, ich meine, Kassel, da kann man witzige Geschichten erzählen, wie der Bau des Bahnhofs damals, Kassel-Wilhelmshöhe, da gingen ja auch ein paar Sachen schief und so. Und ich muss auch sagen, die Zeit, als ich da Theater gespielt habe, habe ich in einer furchtbaren Theaterwohnung mit wahnsinniger Lautstärke gewohnt und mein Onkel hatte tatsächlich auch noch mal eine Kneipe in Kassel und dann habe ich ihn da besucht und er, oh Gott, da wo du wohnst im Moment, da würde ich nach 18 Uhr nicht mehr hingehen. Ich sage, super, da gehe ich los ins Theater. Also, ne, das war so, also es gibt schon viele Geschichten, die ich natürlich mit Kassel auch verbinde. Mein Onkel hatte vorher einen Kiosk, da habe ich ihm dann immer geholfen als Kind. Also auch wahnsinnig tolle Erinnerungen. Die Therme in Kassel, da war ich als Jugendliche ganz oft. Also ja, aber den größten Teil meines Lebens bin ich, bevor ich jetzt nach Hamburg gekommen bin und in Mannheim noch studiert habe, habe ich halt in Niedersachsen gelebt und bin da in der Südheide aufgewachsen, Oppendörpen, wie man so schön sagt, auf dem Dorf.
Okay, das heißt, da war auch Schulzeit und alles?
Ja, genau. Da war die ganze Schulzeit. Da war ich das erste Mal auf der Bühne. Da habe ich das erste Mal gesungen. Da habe ich Theater gespielt. Da bin ich zur Schule gegangen. Da habe ich voltigiert. Da war ich im Spielmannszug. Alles, ja.
Okay, alles mitgenommen. Habe ich Abitur
gemacht. Okay. Alles mitgenommen.
Du warst bestimmt eine gute Schülerin.
War ich tatsächlich.
Ja, das Das ist so eine Standardfrage, aber bei dir habe ich das jetzt geahnt.
Ja, ich war eine gute Schülerin, aber habe nicht viel dafür getan.
Ja, ist doch gut. Also sei doch dankbar.
Also bin ich total. Also ich bin total dankbar. Meine Mitschüler haben mir das ganz oft nicht so geglaubt. Ich war jetzt auch, also ich habe das 1er-Abi dann leider aufgrund meines einen Lehrers nicht geschafft, aber ganz knapp. Und ich habe aber nie viel, ich hatte gar keine Zeit, so viel für die Schule zu machen, weil ich viel zu viele Hobbys außenrum hatte. Ja. Genau, also ich hatte mit 16 drei Bands, in denen ich Frontfrau war, inklusive der Schulband. Ich war im Schulchor, wie gesagt, Spielmannszug, voltigiert und so, habe Nachhilfe gegeben. Also ich hatte gar keine Zeit, mich groß um die Schule zu kümmern. Und Gott sei Dank, Sprachen lagen mir immer gut. Naturwissenschaften jetzt nicht so, aber also Physik war jetzt nicht mein Steckenpferd. Aber ja, genau.
Also oben auf dem Pferd, vorne beim Spielmannszug dabei, stelle ich mir jetzt vor, und dann überall auf der Bühne. Das heißt, das war früh da.
Ja, war's. Also tatsächlich bin ich auch beim Spielmannszug, war ich die Jüngste, die mal Tambourmajorin war und vorne weggegangen ist und den Takt angegeben hat mit 13 schon.
Das Bild hatte ich witzigerweise auch gerade in, obwohl ich das jetzt gar nicht wusste. Ich hab dich vorne gesehen.
Ja, genau, da bin ich tatsächlich vorne weggegangen. Ich habe auch Querpfeife gespielt, also Querflöte, aber ohne Klappen, diese Trommelflöten. Aber ja, die Bühne, also ich sage immer, die Bühne ging bei mir eigentlich super früh los. Mein Papa hat mir mal eine Büttenrede geschrieben, obwohl bei uns in Niedersachsen auch nicht so groß Fasching gefeiert wird, aber da war irgendwie vom Turnverein die Faschingsveranstaltung und mein Papa hat eine Büttenrede gespielt und ich habe die im Harlekin-Kostüm gehalten und die Band hat zwischendurch immer ta-ta-ta-ta-ta-ta gemacht. Und das war so ein Moment, den fand ich toll und habe gedacht, ach, davon will ich mehr. Und ich glaube, heute so ein bisschen ist da der Grundstein gelegt worden, diese Bühnensucht, kann man ja fast sagen. Genau, und dann habe ich im Schulchor schon ab der 2. Klasse gesungen, obwohl man erst ab der 3. eigentlich durfte. Und also ich wollte irgendwie immer auf die Bühne.
Das heißt, ich habe auch gerade Bands gehört. Was für eine Musik habt ihr gemacht?
Rock-Pop. Also ich habe angefangen als Frontfrau in der Schulband und dann sind noch zwei weitere Bands dazugekommen. Eine war so eine richtig klassische Muckerband, so auf Stadtfesten und so, also was ich da für Songs gesungen habe. Egal, aber dann hatte ich auch noch eine andere Band, die war richtig cool und da haben wir echt so Rock-Pop-Sachen gemacht. Also im Prinzip heute habe ich ja immer noch eine Duo-Partnerin, mit der ich auf der Bühne bin und wir machen auch so Rock-Pop-Cover und einige Songs sind da tatsächlich übrig geblieben. Also so Klassiker. Weißt du, Melissa Etheridge und diese ganze Richtung und so.
Was von Roxette dabei?
Nee, Roxette haben wir tatsächlich nicht gesungen.
Da seid ihr eine der wenigen.
Ja, tatsächlich, nee, die haben wir nicht. Wir haben eher so Dire Straits und sowas gemacht. Also,
Okay, so in diese Richtung, okay.
und hier So Lonely von The Police und solche Sachen. Also, mein Lehrer aus der Schulband, der war dann irgendwann auch in meiner einen Band mit und wir haben dann ganz viele diese ganzen Klassiker gemacht und R.E.M. und Alanis Morissette natürlich und also, oder sowas wie Ballroom Bliss. Ich werde nie vergessen, damals gab es ja noch nicht Internet und so und ich saß in der Schule in der Freistunde und habe versucht, diesen Zwischentext von Ballroom Bliss rauszuhören und habe immer meinen Walkman wieder zurückgespult. Weißt du, diesen And the man in the back said ever. Das ist ja wahnsinnig schnell. Das war so die Zeit, war eine coole Zeit, wirklich.
Lustig, das Wort Walkman habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ja, kannst du sehen, da sieht man dann wieder mein Alter, aber das habe ich am Anfang ja
Nein,
schon verraten.
ja, du, wir sind da sind wir vereint. Also das
Ja.
war, ja, wir mussten noch mobile Kassettengeräte mitnehmen.
Absolut. Mein ersten, also ich habe mit 16 mit Gesangsunterricht angefangen und da hatte ich immer noch so einen Kassettenrekorder, um die Gesangsübungen aufzunehmen. Also, und später hatte ich dann so einen Minidisc-Rekorder, als ich dann, ich bin dann ja nach Mannheim, habe BWL studiert und hatte aber immer Gesangsunterricht in Heidelberg und hatte damals auch eine Band dann in Mannheim beziehungsweise in Ludwigshafen. Und da hatte ich immer noch so, weißt du, zum Aufnehmen der Übungen, die habe ich nie angehört, aber um sie wenigstens mitzunehmen, erst Kassettenrekorder und später so Minidisc. Das hat sich nie durchgesetzt, aber heute machst du das alles über
Minidisc,
Handy.
ich kenn sie noch. Also es war durchaus im Medienbereich, war das so mal für 2, 3 Jahre
Ja.
ein gängiges System, bis es sich dann auch schnell erledigt hatte,
Das
ja.
hat sich schnell erledigt,
Ja.
tatsächlich, ja.
Also das Verrückteste, was es gab, waren, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Digital Audio Tape DAT-Kassetten. Hast du das mal mitbekommen?
Oh, das weiß ich nicht. Sahen die so ähnlich aus wie die Videokassetten, die
Genau,
man
nur ganz
hatte?
klein, nur
Nur
ganz
ganz
klein.
klein, ne?
Ja.
Ja, genau. Also
Und
nicht
das.
die Videokassetten für so Videokameras, die man damals hatte. Da gab es auch diese kleinen Kassetten, die man reingemacht hat.
Und das Verrückte
Ja.
ist, dort ist auf einem Magnetdatenträger digital dann das gespeichert worden. Ist eigentlich totaler Schwachsinn alles, wenn man heute drüber nachdenkt, aber war mal eine Zeit lang da, ja.
Absolut. Und wir waren damals ja trotzdem froh, dass es das gab, weil wir wussten ja noch gar nicht, was uns erwartet heutzutage.
Also das Thema, das habe ich witzigerweise oft, wenn ich mich hier an dieser Stelle unterhalte, das Thema mit, ich weiß, das war nicht früher alles besser, das stimmt nicht, das kann man auch so nicht sagen. Aber wenn ich jetzt heute schaue, ich gehe auf irgendeine so Streaming-Plattform und werde erschlagen von, ich weiß nicht, wie viele Songs da, 20 Millionen Songs, wann soll ich die hören?
Ja, klar, das Gleiche ist ja mit dem Thema Podcast. Wir hatten ja eben im Vorfeld schon kurz das Thema Podcast auch. Und ich habe mit meiner einen, ich habe vor 15 Jahren mit jemandem einen Song geschrieben, die rief mich dann an und sagte, hey, wollen wir den nochmal rausbringen? Und den haben wir letztes Jahr im Mai rausgebracht auf Spotify. Und ja, der wird ab und zu gehört, aber das ist auch natürlich eine Marketing-Sache. Du musst ja auch eine ganz andere Marketingmaschinerie heute nochmal bedienen als damals, weil einfach jeder das im Prinzip machen kann.
Ja, also das hat immer alles so Vor- und Nachteile und das bedeutet
Absolut.
halt auch, du musst viel mehr diese kleinen Qualitätsdinge suchen und in der Masse gehen sie leider halt auch manchmal mit unter,
Ja.
was schade ist, ja.
Total, ja.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sonja Gründemann. Comedian, Moderatorin, Expertin für den Auftritt. Sonja Gründemann ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Ich höre ja schon, da war ja schon eine klare Tendenz. Das heißt, nach der Schule, was hattest du denn für einen Plan?
Naja, meine Eltern haben gesagt, Kind, mach erstmal was Vernünftiges, ne? Klar, wie es halt so ist. Und dann habe ich BWL und Bank studiert und war in Mannheim und habe ein duales Studium gemacht an der, damals hieß es ja noch Berufsakademie, heute ist das die duale Hochschule und war bei einer Großbank und habe da wirklich klassisch BWL und Fachrichtung Bank studiert. Und ich muss aber sagen, ich bin da heute sehr, sehr froh drüber. Also klar, als Jugendliche denkst du erstmal,
was soll
boah,
das?
Okay, was soll das? Ne? Mein Gesangslehrer hat damals gesagt, studier doch klassischen Gesang. Jetzt muss ich gestehen, Klassik war nie. Also ich habe heute noch Unterricht, Gesangsunterricht immer mal wieder. Ich bezeichne das als Zahnreinigung für die Stimmbänder, um da auch wirklich am Puls der Zeit zu sein, weil ich ja auch noch singe und eben viel auf der Bühne stehe und musikalische Comedy mache. Aber klassischen Gesang wollte ich nicht studieren, da hätte ich auch Klavier lernen müssen. Aber klar, also was Künstlerisches wäre schon toll gewesen, aber meine Eltern sagten dann, naja, und wenn du eine Bankausbildung machst, kannst du sie bei uns im Dorf machen. Und wenn du studierst, kannst du ja auch nach Braunschweig gehen. Ich wollte gehen, aber ich wollte weg. Also ich wollte auch raus. Ich wollte was anderes sehen. Und dann hatte meine Tante mir damals dieses duale Studium mal zugeschickt. Und dann habe ich mich da beworben und bin genommen worden. Und ich muss sagen, ein reines BWL-Studium hätte mich wahrscheinlich gekillt. Also das wäre mir wahrscheinlich viel zu dröge gewesen. Dieser Praxisanteil in der Bank, der war schon okay und war auch gut und hat mir auch Spaß gemacht. Wertpapiere haben mich damals wahnsinnig interessiert. Ich habe meine Studienarbeit über Aktienanleihen geschrieben. Ich habe meine Diplomarbeit über Marketing geschrieben. Das war schon okay. Und ich bin dann auch noch ein Jahr in der Bank hängen geblieben und habe da gearbeitet und war Trainee für Vermögenskundenberatung und bin dann in ein Projekt geschickt worden, um Benutzeroberflächen zu machen und so weiter. Das war alles in Ordnung. Aber dann, ich sage mal, ist meine zweite Herzhälfte durchgekommen. Also ich hatte einen Go-Kart-Unfall bei einer Veranstaltung und lag 3 Wochen flach. Und dann hat sich meine zweite Herzhälfte durchgeschoben und hat gesagt, ich hatte dann so Workshops an einer Musicalschule gemacht. Und meine zweite Herzhälfte sagte dann, ja, du bist jetzt 23, war es das jetzt? Oder willst du noch was anderes machen? Und dann habe ich tatsächlich auch nur an einer Schule eine Aufnahmeprüfung gemacht, bin genommen worden und habe gekündigt in der Bank. Und mein letzter offizieller Arbeitstag war mein erster Schultag in Hamburg an der Musicalschule.
Wow. Das Studium war, hattest du gesagt, Mannheim, ne? War das
Mannheim, richtig? Ja, genau.
Okay.
In Monnem.
Monnem.
Ja. In Monnem. War auch eine coole Zeit, ich kann das nicht anders sagen. Also das war halt die andere Welt und mir hat es geholfen. Und wie gesagt, ich bin meinen Eltern heute wahnsinnig dankbar. Natürlich siehst du das als Jugendliche oder junge Erwachsene erstmal nicht so. Wobei es auch toll war, ich habe da Geld verdient. Ich hab ins Businesswesen. Ich sage ja immer, ich habe 2 Herzen in meiner Brust. Also abgesehen vom Mutterherz, das natürlich auch noch. Aber ich habe das Businessherz in mir und ich habe das Bühnenherz in mir. Und heute vereinigt das alles. Deswegen bin ich auch wahnsinnig dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und das ist ein Teil von mir. Also in der Musical-Ausbildung haben sie dann manchmal gesagt, unterschlag das doch, mach dich jünger. Und ich habe immer gesagt, aber wenn ich das unterschlage, schneide ich einen Teil von mir ab. Und es ist einfach ein Teil von mir.
Ja, finde ich. Und ja. Dieser kaufmännische Teil, also ich war auf einer kaufmännischen Schule und ich muss immer sagen, ja, das hat mich alles gelangweilt und damals habe ich das nicht so richtig verstanden. Und heute merke ich dann doch immer das grundlegende Verständnis für Dinge, die halt bei allem, was wir machen, dazugehört, ist da. Und es hat dann doch hier und da mal einen Vorteil.
Total. Und ich muss auch sagen, ich habe ein paar, also ich bin dann nach der Musical-Ausbildung habe ich viel Theater gespielt und dann bin ich noch in der Eventagentur gelandet und habe da internationales Projektmanagement gemacht. Tagsüber war ich in der Agentur, abends auf der Bühne im St. Pauli-Theater. Also auch echt eine wilde Zeit und eine tolle Zeit, die mich auch wahnsinnig viel gelehrt hat. Und dann war ich in so einem Projekt für eine Bank und habe da das Vertriebskonzept mit trainiert und geschult. Und dann hat der das geleitet hat damals, hat immer gesagt, Sonja, aber pass auf, dass du auch genug Rücklagen machst für deine Steuern und so. Und dann habe ich immer gedacht, ja, aber ist es überhaupt nicht despektierlich Künstlern gegenüber gemeint, gar nicht. Aber ich bin halt keine klassische Künstlerin, die total verhuschelt irgendwo hingeht, sondern ich versuche schon immer meine Finanzen im Blick zu haben und da drauf zu gucken. Und das ist eben auch der kaufmännische Anteil in mir, ja, der sagt, ich bin nicht nur in Anführungsstrichen verkünstelt, sondern ich bin Unternehmerin. Also und dieser Teil lebt halt auch in mir.
Musicalschule habe ich jetzt gerade gehört. Das heißt, da geht es dann auch darum, etwas zu machen, um auf die Bühne zu kommen? Oder was ist der Hintergrund?
Genau, also ich habe eine quasi 3-Sparten-Ausbildung genossen. Schauspiel, Gesang und Tanz. Natürlich auch Sprecherziehung in der Schauspielausbildung. Manche werden dann auch Sprecher danach. Und dann bin ich bin offiziell staatlich anerkannte Darstellerin für Schauspiel, Gesang und Tanz Und viele gehen dann ins Musical danach, einige gehen ans Theater, einige werden dann freischaffend wie ich. Ich war zwischendurch zweimal auch eben im St. Pauli Theater für Produktion oder habe in Bremen gespielt und habe auch in Kassel, wie vorhin schon gesagt, gespielt. Und mittlerweile gestalte ich da ja auch meine eigenen Stücke seit 15 Jahren mittlerweile. Und ja, also ich bin ausgebildete Schauspielerin und Sängerin. Das Tänzerin lassen wir mal hinten runterfallen, weil
das okay. Ist, ausgebildet, ja.
Ist auch bin ich ausgebildet, aber nicht umgesetzt. Also ich tanze zwar gerne, aber für Ballett und Co. war ich zu alt. Das sah man dann auch. Also meine Steppprüfung war, dass ich wie eine Gazelle über den Boden geschwebt bin und beim Steppen sollte man den Boden doch in bestimmten Takten berühren. Das war jetzt nicht mein Schwerpunkt.
Schauspiel, das hätte ja dann auch was werden können, Schauspielerin. Da landet ja man dann im Theater oder vielleicht beim Film. Aber ich höre jetzt schon raus, also ja, gemacht, aber irgendwie hattest du, glaube ich, dann doch andere Wege vor, oder?
Ja, also ich habe ja gespielt, also ich habe eben im St. Pauli Theater Kabarett gespielt und dann auch nochmal bei Anna Tefka bin ich eingesprungen. Ich habe Musiktheater, kann man es heute nennen, oder auch musikalische Komödien im Prinzip, dann eben in Bremen am Theaterschiff gespielt oder auch an der Komödie in Kassel. Ich habe ein paar Musical-Shows gespielt, auch in Wien und so und auch in Deutschland war ich bei einer Musical-Company. Ich habe so eine ABBA-Show gemacht. Also ich war schon auf der Bühne, auch als Darstellerin. Ich habe mehrere Werbungen gedreht. Ich habe mal so eine Episodenrolle bei so einer Serie gehabt und so weiter. Aber für mich war das Ganze auch immer wieder, ich habe auch Sprechersachen gemacht und so. Aber ich bin dann irgendwann dazu gekommen, ein Kumpel von mir hat gesagt, schreib doch mal was Eigenes. Und da habe ich gedacht, was Eigenes zu schreiben, ich weiß nicht, ob das jemand sehen will. Und dann habe ich irgendwie was zusammengeschrieben. Und mittlerweile bin ich ja mit meinem fünften Bühnenprogramm tatsächlich, also meinem fünften Soloprogramm sozusagen, wobei ich einen Pianisten dabei habe. Deswegen ist Solo auch nicht ganz richtig. Aber ich stehe quasi vorne im Fokus und habe jetzt damit im November Premiere gehabt. Und das nenne ich musikalische Comedy. Und natürlich ist da ein Schauspielanteil dabei im Sinne von, ich erzähle Texte und ich überziehe die auch und so. Also ich bin dem Schauspiel, ich habe ganz lange Unternehmenstheater gespielt, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Und ich bin dem Schauspiel schon zugetan und ich mag das. Aber ich merke auch, ich bin da am liebsten meine eigene Frau sozusagen, mein eigener Herr. Ich, meine eigene Herrin, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich schreibe halt meine Sachen selber und stelle die dann dar. Und da ist natürlich ganz viel Sonja drin, also das ist ganz klar.
Jetzt habe ich schon Comedy gehört. Da muss man ja irgendwann feststellen, kann ich das? Bin ich lustig?
Ja, war nie mein Plan.
Also, okay, gut.
War wirklich nie mein Plan. Ich habe mein erstes Stück geschrieben, das hieß Me and Mr. Right. Das war ganz niedlich. Ja, das ist 15 Jahre her. Und da fingen die Leute plötzlich an zu lachen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ja interessant. Und dann habe ich Typisch Frau gespielt, geschrieben 2014 und da habe ich schon versucht, ein bisschen mehr auf ja, amüsante Geschichten, sage ich mal, zu schreiben. Also ich bin keine Stand-up-Comedian. Comedy ist ja ein wahnsinnig weites Feld und vorhin habe ich ja im Vorgespräch auch schon gesagt, ich unterrichte auch mittlerweile an der Hamburger Schule für Comedy und ich hätte nie gedacht, dass ich in dem Bereich lande. Und dann war es irgendwann so, in Deutschland brauchst du ja eine Schublade. Es ist ja einfach so. In Deutschland brauchst du einen Stempel, damit die Leute wissen, wenn sie ins Theater oder zu einer Veranstaltung gehen, was erwartet sie denn da? Und dann haben die Leute irgendwie immer mehr gelacht bei meinen Stücken. Und ich bezeichne mich als musikalische Comedian, weil ich ja Stücke schreibe, ich nehme immer bis auf einen Song, in meinem neuesten Stück ist ein Song, den habe ich komplett selbst geschrieben, aber ich nehme oft Lieder, die bestehen und schreibe neue Texte drauf. Und da sind sehr amüsante Texte dabei, aber es sind auch Texte, ich habe immer auch nachdenkliche Nummern in meinem Programm. Also ich möchte schon, dass die Leute auch rausgehen und über Dinge nachdenken oder ich nehme was ich komplett überziehe und dann hinterher die Leute sagen, ah, das habe ich so noch nicht betrachtet. Immer wenn ich jetzt im neuesten Programm zum Beispiel einen bestimmten Künstler höre, denke ich an Sonja, weil die Texte sind doch nicht so ohne, die der da singt. Also das ist es und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Mir geht es immer um Emotionen. Ich möchte immer, dass die Leute nicht gelangweilt irgendwo rausgehen, sondern rausgehen und zumindest sagen, ich hatte einen total schönen Abend.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sonja Gründemann. Sie ist Schauspielerin, sie ist Moderatorin, sie liebt es, auf der Bühne zu stehen. Sonja Gründemann ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Jetzt ist es ja, ich sag mal, Banderfahrung, Theatererfahrung, stehst du immer mit anderen Menschen auf der Bühne. Und es ist aber schon ein Moment, wenn man alleine im Mittelpunkt steht.
Klar.
Das ist schon anders, ne?
Ja, natürlich. Also ich habe jetzt tatsächlich einen Auftritt, da habe ich meinen Pianisten nicht dabei, weil das ging aus terminlichen Gründen nicht. Und ursprünglich war auch mal die Idee bei meinem aktuellen Programm jetzt mal Tacheles, dass ich das vielleicht alleine mache. Und dann war ich aber so viel mit meinem Pianisten unterwegs, dass ich wieder gemerkt habe, wie viel Spaß das einfach macht, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Und ich bin ja trotzdem im Mittelpunkt. Also der Fokus ist auf mir und er schmeißt dann was rein. Und wir funktionieren einfach wahnsinnig gut zusammen, weil wir wahnsinnig lange auch schon miteinander spielen. Aber natürlich ist es, also egal, ob es dann ein Vortrag ist oder eine Moderation, ist das was Besonderes. Und jetzt auch, wenn ich ohne ihn da bin, ist das was Besonderes. Das hat ja immer zwei Aspekte. Es hat den Aspekt All Eyes on You, super, ja, aber es hat eben auch den Aspekt All Eyes on You. Das heißt, alles, was du tust, wird beobachtet. Und nur wenn ich quasi, ich habe immer so zwei Roll-Up-Banner, wo ich mich umziehe, wenn ich da raus bin, bin ich kurz raus. Aber sonst bin ich immer da und die volle Verantwortung liegt natürlich bei mir.
Wenn man das erste Mal so ein Programm spielt, das man selbst geschrieben hat, ich nehme an, das verändert sich dann wahrscheinlich auch.
Ja, ja, wahnsinnig. Okay. Ja. Ja, klar. Ja, natürlich. Also typisch Frau habe ich 2014 geschrieben. Das spiele ich tatsächlich immer noch, aber ich nenne es mittlerweile schon teilweise 2.0, weil ich auch jetzt gerade wieder, wir haben es zum Weltfrauentag gespielt, zwei wundervolle Vorstellungen. Auf Rügen haben wir gespielt, im ausverkauften Haus. Es war so, also es hat so Spaß gemacht, wirklich. Und am nächsten Morgen hatten wir noch eine Matinee in Neustadt in Holstein. Das war super. Die Leute hatten, also ich hatte Spaß und die Leute hatten Spaß, auch wenn meine Gesangslehrerin immer sagt, Sonja, du sollst keinen Spaß haben, du arbeitest da oben. Aber natürlich, ich sage immer, das sage ich ja auch in meinem Buch und wenn ich mit Leuten, wenn ich die coache und mit ihnen arbeite, sage ich immer, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum. Weil wenn du keinen Bock auf die Sache hast, die du da auf der Bühne präsentierst oder vorträgst oder moderierst, dann lass es bitte, weil dann haben die Leute, dann ist es verschenkte Zeit. Dann brauchen die das auch nicht zu sehen.
Also bin ich auch, also kann ich nicht unterschreiben. Ich finde, wir sollten alles, was wir tun, mit dem größtmöglichen Spaß machen. Also ich tendiere sogar zu den Sachen, die ich nicht gerne mache, mir sie so zu gestalten, dass ich noch einen Spaßfaktor drin finde.
Absolut, das ist total wichtig. Das sage ich tatsächlich auch immer, ne, wenn ich mit Leuten arbeite, die ihren Vortrag ausarbeiten oder eben eine Moderation, dann sage ich, wenn ihr da was habt, was ihr unbedingt präsentieren müsst, obwohl ihr nicht wollt, dann sucht bitte was, was euch daran gefällt. Oder wir suchen gemeinsam an was. Oder wir suchen eine tolle Überleitung oder. Und bei Typisch Frau, um das kurz abzuschließen, war es eben so, ich verändere mich. Ne? Also ich bin ja auch eine Frau, die älter wird. Das ist ja einfach so. Und dann gibt es manche Themen, die sind für mich nicht mehr so relevant, wie sie waren, als ich sie geschrieben habe. Und deswegen verändern sich meine Stücke auch. Oder ich hatte dann, mein nächstes Programm hieß plötzlich Mama. Da war meine Tochter ein Jahr alt, als ich das prämiert habe, also als ich Premiere damit hatte. Und da war meine Tochter ganz klein. Daraus ist dann irgendwann Alltagswahnsinn, Leben zwischen Kind, Karriere, Männern und Maniküre geworden, weil meine Tochter älter geworden ist und die Themen sich verändert haben. Und ich gemerkt habe, ich kann das Stück nicht einfach umbenennen und was verändern, sondern ich habe dann halt wieder ein neues Stück geschrieben. So und jetzt mal Tacheles, da kommt natürlich Mama sein auch noch drin vor, aber das sind wieder andere Themen. Und auch jetzt mal Tacheles verändert sich. Du hast eine Premiere und dann, dieses Mal hatte ich sogar eine Vorpremiere am Abend davor. Das war super. Da habe ich dann sofort noch was rausgeschmissen zur Premiere am nächsten Abend, weil ich gemerkt habe, es ist zu lang. Und auch jetzt so ein Stück, das ist ja das Tolle. Es ist wirklich das Tolle, dass es meine Sachen sind und ich die kreativ gestalten kann. Und es ist ja niemand da, der sagt, das muss aber jetzt drin bleiben. Ich arbeite auch, also ich schreibe die selber, ich mache selber die Regie, ich produziere es quasi selber. Und natürlich, meine Gesangslehrerin hat dann einmal drüber geguckt und dann kommen vielleicht auch zwischendurch mal Leute, die dir Feedback geben und sagen, guck mal die Stelle an. Und da kommt dann immer das, was ich am wichtigsten finde, auch bei Feedback-Regeln, auch in Unternehmen. Feedback ist ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Das heißt, egal wer dir Feedback gibt, du darfst immer überprüfen, nehme ich das an oder nicht. Passt das jetzt zu mir oder ist es dessen Idee? Und
wichtig, dass man es nicht als Angriff nimmt. Ja, das ist einfach ein Angebot. Feedback ist ein Angebot. Ja?
Absolut.
Und so sollte man es auch sehen, weil ich meine, wenn du jetzt mit sag ich mal, lustigen Sachen auf der Bühne stehst, ich meine, du merkst ja selbst, wenn nicht gelacht wird, ich kenne das ja auch, man denkt manchmal, da habe ich jetzt die mörderwitzige Überleitung und dann machst du die und Stille im Raum und dann sagst du, okay, und dann macht man irgendwas, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Und auf einmal hast du sie alle.
Ja, und das ist so schön. Also ich habe ich stehe so lange auf der Bühne, ich habe auch wirklich schon so viel erlebt, was das angeht. Und was aber jetzt zum Beispiel auch wieder passiert ist, das ist uns jetzt zweimal passiert bei Auftritten, dass vorher die vom Theater zu uns kamen und sagten, also erwartet nicht zu viel, die gehen hier gern auch mal zum Lachen in den Keller. Es könnte sein, dass dann nicht so viel Feedback kommt, nehmt es nicht persönlich. Und dann waren die Leute aber voll dabei, ja, und dann bin ich in der Pause, ich weiß noch, bei der einen Stätte bin ich in der Pause zum Techniker, ich sage, sag mal, aber die sind doch voll dabei. Und er, ja, das ist höchste Ekstase, was du heute erlebst. Und dann habe ich gedacht, okay, da haben wir Glück gehabt. Aber es kann natürlich genauso, und es kann ja auch sein, dass du den gleichen Gag spielst, du bist aber in einer ganz anderen Region und dann ist es, ich beschreibe das immer auch bei Vorträgen und Moderation, ich beschreibe das immer mit einem Vogel, der fliegt und dann stürzt da einfach ab. Und du stehst da und es kommt keine Reaktion an der Stelle, wo du denkst, da kommen Reaktionen. Und das musst du aushalten. Das musst du aushalten, das gehört dazu.
Mir fällt eine lustige Geschichte ein. Ich weiß nicht, ich glaube, es war in Leipzig, das haben mir die beiden von Badesalz erzählt, dass sie dort einen Abend gespielt haben. Und es war so gefühlt für die beiden der mieseste Abend, den sie jemals gespielt haben. Kaum Reaktionen.
Ja.
Und danach kamen total viele und haben den auf die Schulter geklopft. Was war das lustig? Was war das schön? Es drückt sich halt manchmal anders aus.
Total. Das ist auch eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Meine Duopartnerin und ich haben auf einem Kardiologenkongress in Hamburg gespielt. Und wir hatten noch einen Pianisten dabei, der hat zwischendurch auch gespielt. Den kannte ich auch, den hatten wir mitgebracht. War nicht meiner, war noch ein anderer. Und ja, null Reaktion. Kaum applaudiert, null Reaktion. Wir haben 2 Stunden uns einen Wolf gespielt. Zwischendurch waren wir immer froh, wenn wir Pause gemacht haben. Und ich habe zwischendurch, das sagt meine Duopartnerin immer noch, du hast zwischendurch sogar gefragt, leben die eigentlich noch oder sind die schon gestorben? Und dann haben wir gesagt, so Leute, letzte Nummer, wir schon fast am Einpacken während der Nummer, weil wir froh waren, dass es vorbei war. So, letzter Song. Und auf einmal sind die aufgewacht und wir haben eine halbe Stunde Zugaben gemacht, weil die auf einmal nicht wollten, dass wir gehen. Und was war denn los die letzten 2 Stunden? Aber die haben halt zugehört. Und das ist auch tatsächlich was ich lernen durfte, auch bei meinen Stücken, weil ich natürlich auch von den Songs auf die Texte verändere, dass die Leute zuhören und manchmal gar nicht so reagieren, weil sie ja zuhören wollen. Und dann geht es auch wieder daran, und das ist eben auch eine Herausforderung, die viele oft unterschätzen oder erstmal nicht einschätzen können, auszuhalten und zu gucken, okay, das heißt jetzt nicht nur, weil die nicht sofort lachen oder weil die nicht sofort applaudieren, dass die das doof fanden, so wie du das von Badesalz gerade erzählt hast, ne? Oder wir das da erlebt haben.
Ich sitze auch manchmal im Publikum, ich bin ein klassischer Zuhörer, also das heißt, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der da schenkelklopfend bei allem sofort da ist. Nichtsdestotrotz komme ich auch zu dem Schluss, das war ein schöner Abend.
Total. Und so ging es mir lustigerweise neulich auch. Ich war auch bei einer sehr bekannten deutschen Comedian im Publikum und habe natürlich mal Kollegen beobachtet und so und habe festgestellt, genau das, was du sagst. Ich saß da und habe gedacht, okay, ich bin auch nicht das beste Publikum. Also ich lache auch eher intrinsisch als extrinsisch. Also es muss schon viel passieren, damit ich nach draußen laut lache. Also ich kann das, aber ich hatte trotzdem einen schönen Abend. Also genau wie du sagst.
Ja, es muss dann schon irgendwas sein, was ich noch nie gehört habe oder es muss so kurios sein, dann logischerweise, ja. Aber ich sag mal, dass wir uns auch mit vielen Sachen auseinandersetzen, kennt man halt auch viel. Klar. Das heißt, manchmal sage ich ja jetzt, okay, jetzt kommt das und so, ja.
Also ja, genau.
Nicht, dass es schlecht ist, aber das ist dann jetzt nichts, was mich zur Ekstase bringt.
Nee, genau. Also wir kennen dann die Wendungen und wir kennen ja auch die Kniffe und so, ne? Und ja, auch wenn ich nicht täglich Comedy schaue, aber dadurch, dass ich natürlich ein bisschen in diesem Genre reinschnuppere und da unterwegs bin, ich moderiere ja auch beim Hamburger Comedy-Pokal immer eine der Hauptrunden. Das heißt, da sehe ich auch immer wieder Künstlerinnen und Künstler. Weißt du natürlich irgendwann, okay, das ist jetzt der Turning Point oder da passiert jetzt das oder so. Aber trotzdem, ich bin jemand, der sich leicht amüsieren lässt. Also ich habe auch keine Lust jetzt, auch Kino oder Theater. Ich möchte gern leicht unterhalten werden und bin da auch leicht zu unterhalten und mag nicht jemand sein, der immer kritisch da sitzt und sagt, also bei Filmen, ne? Da war jetzt ein Schnittfehler. Also das ist ja. Dann konzentriere ich mich ja nur auf die Fehler. Ich will mich ja auf die Stärken und auf das Schöne konzentrieren, ne?
Ich kann mich auch unter Niveau amüsieren. Also das kann
Ja,
ich auch. Also das ist
das
also
ist auch
da.
eine schöne Aussage. Ich auch. Das kann ich auch
Also
total gut.
ja, also ich
Ja.
wirklich, ich mag auch so Sachen, die wirklich unterirdisch sind, wenn sie lustig und gut gemacht sind. So
Ja.
what? Also
Ja.
habe ich überhaupt kein Problem.
Ja, und im Gegenteil, entschuldige noch dazu kurz, im Gegenteil dazu, andere, die wirklich auch Stadien ausverkaufen, da sitze ich dann da und denke, nicht lustig. Für
Also
mich nicht.
wir können hier ganz ehrlich, also mittlerweile gibt es ein paar Sachen, die finde ich von ihm lustig, aber ich hab Mario Barth jahrzehntelang nicht verstanden.
Ich auch nicht. An den habe ich eben gedacht. Das sage
Ja,
ich immer
ich
als
dachte es mir, weil du
Beispiel.
Stadion gesagt hast.
Ja.
Und dann saßt du so in der Runde irgendwie, wenn diese Fernsehshow da aus dem Stadion kam und alle haben gelacht. Und ich war irgendwie da und sagte, okay, was ist jetzt lustig? Mittlerweile hat er ein paar Sachen, die mich dann schon zum Schmunzeln bringen. Also auch da ist eine
Ah ja,
Veränderung drin.
spannend.
Aber
Ja.
tatsächlich sein ganzes Programm ist nicht. Irgendwas macht er richtig, definitiv,
Ja,
aber.
eben, genau.
Also Punkt, ja. Also, aber das ist ja auch das Schöne, dass wir alle unterschiedlich sind.
Total, absolut.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sonja Gründemann. Sonja Gründemann, meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Rampenlicht to go heißt ihr aktuelles Buch. Sie ist Expertin, sie steht auf der Bühne, sie moderiert, sie hat Programme, sie ist als Comedian unterwegs in Deutschland und vieles mehr. Wie muss ich mir das heute vorstellen? Das heißt, du planst dann dein ganzes Jahr mit Terminen, du guckst, wo du auftreten kannst oder wie sieht das aus? Und ich denke, es ist auch nicht ganz einfaches Business, weil du hast ein neues Programm. Das ist ja immer das Blöde, niemand wartet so richtig auf uns, ne? Das heißt, dann muss man losgehen und sagen, hier, pass auf, ich habe was Neues, darf ich zu euch kommen? Das machst du dann
Genau.
auch selbst oder hast du eine Agentur?
Nee, mach alles selbst. Also
Wow.
ich habe genau, ich und ich bin ja eben in beiden, auch da in beiden Bereichen unterwegs. Ich mache zum einen den Business-Part eben, arbeite viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern und in Unternehmen mit Führungskräften und mit Mitarbeitenden, die eben auf die Bühne gehen. Das heißt, das ist das Business-Geschäft. Auch das mache ich alleine. Und ich mache eben den künstlerischen Bereich auch alleine. Ich habe eine wahnsinnig tolle virtuelle Assistentin, muss ich sagen. Also die ist schon ein echter Mensch und die unterstützt mich wahnsinnig auch im letzten Jahr und ist da auch on fire und hat da Bock drauf. Die telefoniert dann zum Beispiel nach, ne? Aber ich habe auch gerade wieder so eine Aktion gestartet, um eben Tacheles nach draußen zu bringen. Und das mache ich alles selbst. Also ich sitze dann auch selbst da oder jetzt auch das neue Buch, über das wir sicher gleich noch sprechen, das verschicke ich händisch, schreibe da handschriftlich was dazu, pack kleine Päckchen und sende das raus. Das mache ich alles selbst. Und auch die Koordination mit den Veranstalterinnen und Veranstaltern, das mache ich auch. Das ist anstrengend, aber es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, weil ich jemand bin. Ich liebe die Beziehungsebene. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich Locations habe, wo ich schon seit vielen, vielen Jahren spiele, weil ich einfach da auch total gern hin. Also ich bin seit über, ich habe gerade zu meinem Mann gesagt, ich glaube, es sind jetzt fast 15 Jahre, dass ich in St. Peter-Ording spiele zum Beispiel. Und ich liebe das, ja. Also ich komme da hin, ich werde mit offenen Armen empfangen. Ich freue mich jedes Mal, wenn jemand von denen anruft und so. Und das ist natürlich auch ein jahrelanger Beziehungsaufbau. Aber so macht mir das dann auch Freude, ne? Also dann, weil das auch, mittlerweile sind da echt einige Herzensbeziehungen dabei, wo es immer wieder Spaß macht, hinzugehen, ja. Oder wo ich auch weiß, ich kann da anrufen und sagen, Leute, ich plane was Neues, hab da eine Lücke im Programm. Und das ist halt schön.
Du hast natürlich, wenn ich das so höre, eine richtig gute Aufstellung, nämlich dadurch, dass auch du Businesskunden hast. Das gibt ja auch so eine gewisse Sicherheit, die letztendlich dich in dem künstlerischen Bereich
Ja.
auch nicht so unter Druck setzt. Das heißt, wenn du da mal irgendwie sagst, nee, das will ich nicht,
dann kannst du dir das leisten.
Ja, wenn ich da sage, das will ich nicht, das kommt jetzt nicht so oft vor, muss ich sagen. Also gerade wenn
manchmal, die Chance... Manchmal reicht doch, wenn man das im Kopf hat, dass man es könnte. Das reicht ja manchmal.
Genau, also und die andere Seite ist, wir spielen zum Beispiel in einer Location, da ist es wahnsinnig schwierig, die Leute zusammenzubringen. Also da wirklich den Vorverkauf zu gestalten, das ist einfach schwierig. Und wir spielen da trotzdem immer wieder, weil eben die Location so nett ist und weil die Leute so nett sind. Und dann können wir uns aber auch die Freiheit erlauben, das zu machen. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil der Markus, mein Pianist, zieht bei solchen Sachen eben auch mit und sagt nicht immer, nee, mache ich nicht, wenn ich da kein Honorar kriege. Aber dann kann man sich sowas zwischendurch, das ist natürlich nicht das Ziel, aber dann kannst du dir zwischendurch sowas leisten. Wir machen auch Firmen-Events, auf denen wir auftreten. Das gleicht sich dann natürlich auch ein bisschen aus damit. Und eben, wie du sagst, das Business. Und es ist nicht so, dass ich eine Sache mehr liebe als die andere. Also ich war gerade, wie gesagt, die 2 Tage in Nürnberg bei einem Kunden. Und ich habe den einen Tag mit denen, die noch nie in Präsentationsworkshops bei mir gemacht haben, das mache ich halt auch sehr praxisorientiert gearbeitet. Und zweite Tag haben wir deren Unternehmenspitch weiter ausgearbeitet. Da gehe ich total beseelt nach Hause, weil da mein BWLer-Herz halt dann wirklich jubelt und Spaß hat. Und ich ja trotzdem eine kreative Arbeit mache. Also es ist ja trotzdem kreativ, mit denen zu arbeiten, sie auf ihren Pfad zu bringen, sie selbst sein zu lassen in dem, was sie tun. Und ja, aber ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich beide Standbeine habe. Und deswegen, da schließt sich der Kreis zu der Dankbarkeit meinen Eltern gegenüber. Das ist schon auch mit ein Produkt dessen, dass ich da BWL und Bank studiert habe.
Im Business-Kontext ist aber nicht immer die Bühne, weil Bühne kann ja vieles sein. Da geht es nicht immer um die große Bühne, sondern es geht auch darum, wie mache ich einen ordentlichen Bericht, wie begeistere ich vielleicht Mitarbeiter im Vortrag. Um solche Geschichten geht es da auch.
Genau, ganz genau. Okay. Also genau, Shakespeare hat ja schon gesagt, all the world is a stage, also die ganze Welt ist eine Bühne. Und genau, da geht es dann um solche Sachen. In dem Fall ging es jetzt um die Unternehmenspräsentation, wenn die vor Kunden pitchen zum Beispiel. Oder dann habe ich wirklich Kunden seit Jahren, mit denen ich arbeite, die lassen immer Mitarbeitende die Veranstaltungen moderieren. Und das ist dann immer ganz niedlich, sage ich auch extra, weil die kommen dann zu mir und sagen, ja, das ist nur die Moderation, die nebenbei machen. Ja, aber so eine Moderation neben einem Vollzeitjob vorzubereiten, wenn du noch nie moderiert hast, das ist wirklich eine große Herausforderung für viele. Und ich weiß noch, das letzte Mal bei einem Kunden sagte die Agentur noch, ja, also die haben selber schon mal Vorträge gehalten, die brauchen gar nicht so viel Coaching. Und dann hatten wir das Vorgespräch mit der Agentur und dann ging die Agentur raus und die 2 Herren, die das moderiert haben, guckten mich an und haben gesagt, wir haben gar keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Wie müssen wir denn anfangen? Was müssen wir denn tun? Und das ist für mich tatsächlich auch, egal aus welchem Stadium die kommen, ob die das schon mal gemacht haben oder ob die frisch dabei sind, wir entwickeln dann den roten Faden für die Veranstaltung, was die Moderation angeht. Dann gibt es einen Ablaufplan meist schon, Gott sei Dank. So, und dann die Performance halt, die da machen. Und das sind solche Sachen, die ich mache. Oder eben Unternehmenspräsentation, also zum Beispiel das Marketing muss der Salesmannschaft mitteilen, was die neuen Produkte sind. Und das kannst du total dröge und total langweilig machen, oder du machst es eben so, dass die Leute sich auch wirklich dran erinnern, und da komme ich dann ins Spiel, und das macht mir wahnsinnig viel Spaß da. Im Storytelling ist eins meiner Steckenpferde, und was für mich der schönste Moment ist, wenn die Leute dann sagen, jetzt habe ich da richtig Bock drauf. Also manchmal kommen die und sagen, ja, ich bin da jetzt so delegiert worden, ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Und wenn die dann am Ende sagen, so, jetzt habe ich Bock drauf. Oder die Präsentation, die sie selber am Anfang öde fanden, und da kommt wieder, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum. Und dann sagen, die Idee finde ich super. Oder die haben selber dann eine Idee angetriggert durch das, was wir machen. Ah, das finde ich mega. Es macht mich halt auch total glücklich, die dann auf der Bühne zu sehen oder sie so zu entlassen auf diese Art der Bühne. Das finde ich super.
Du machst das gerade mit so einer Überzeugung, dass ich glaube, du kriegst fast jeden auf die Bühne.
Naja, also auf die Bühne, auf die sie sollen, glaube ich schon. Also ich zwinge niemanden. Das ist auch immer, wenn wir dann so ein Workshop-Setup haben und da ist jemand, der auf gar keinen Fall vor den Kolleginnen und Kollegen sprechen möchte, sage ich auch immer, ich zwinge euch nicht. Aber ich habe durchaus schon sehr viele Menschen dann doch auf die Bühne bekommen, Weil es einfach schön ist. Also ja, wenn man die Bühne ist einfach toll, ja. Und das kann die kleine Bühne sein oder die große Bühne. Ich hatte mal einen Geschäftsführer, der hatte wahnsinnig viel Angst vor seinen Mitarbeitenden zu sprechen. Und dann haben wir eine Story gefunden, die einfach zu ihm passt und haben das eine Analogie hergestellt zu seinem Hobby. Und das war so toll, weil der plötzlich was damit anfangen konnte und plötzlich sagte, ja, damit fühle ich mich wohl, damit kann ich vor denen reden. Und das ist so toll. Ich habe mit dem bis heute Kontakt. Also, ja, das ist so
Ja,
schön. Ja.
so. Und du hast auch darüber geschrieben, ne? Das heißt,
Ja.
ja, genau.
Genau.
Und der Untertitel ist eigentlich, das ist das, was du ja auch schon gesagt hast, Leichtigkeit trifft Wirkung und so gelingt ihr Auftritt.
Ja.
Weil das ist nämlich eigentlich die hohe Kunst, wenn du halt vor Menschen sprichst, dass es halt nicht verkrampft, sondern leicht aussieht. Egal,
Ja.
egal wie viel Arbeit da drin steckt.
Genau, also es gibt ja immer dieses Thema, ich habe ja auch in meinem Buch die Wirkungsfigur, mit der ich arbeite, da geht es immer darum, welche Haltung habe ich, wenn ich auf die Bühne gehe und welche Wirkung möchte ich eigentlich erzeugen. Und das ist für mich die Basisarbeit, weil wenn du gar nicht weißt, wie du wirken möchtest und was du ausstrahlen möchtest, dann kannst du dich noch so viel mit den Inhalten beschäftigen, die verpuffen halt, ja, oder die Leute gucken schneller in ihr Handy, als sie wollen. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, wirklich mit den Menschen, mit denen ich arbeite, zu schauen, hey, wo kriegen wir deine Leichtigkeit her? Ja, also das kann dann schon mal sein, dass ich mit denen über ihr Hobby spreche. Oder einmal hatte ich einen Klienten, der kam hierher, ich gucke gerade auf meinen Flipchart, weil wir da das dann erarbeitet haben, der kam mit einem E-Auto zu mir gefahren und erzählte mir die Geschichte. Und dann ist es manchmal so, dass du da sitzt und denkst, warum erzählt er mir jetzt die Geschichte fürs E-Auto? Und genau darum haben wir dann seinen Vortrag gebaut, weil diese Analogie so gut zu seinem Thema passte. Also ja, die Leichtigkeit entsteht, wenn du was findest, womit die Leute selber eine Connection haben. Und da bringt es dann nichts, wenn du Zahlen, Daten, Fakten präsentierst, die dich selber eigentlich zu Tode langweilen? Da macht es doch viel mehr Spaß, was zu finden, wie du die Zahlen, Daten, Fakten in eine gewisse Analogie bringen kannst, mit der die Menschen auch was anfangen können und du selber halt auch.
Ja, und ganz offen, ich kriege auch Tag für Tag alle möglichen Präsentationen und in ganz vielen Fällen könnte man die Zahlen weglassen. Sie
Ja.
tun ganz selten irgendwie was wirklich, also natürlich, was weiß ich, wir haben das und das Ziel erreicht und dann nennst du eine Zahl, aber die muss in der Regel nicht auf einer Folie stehen, die muss nicht in dem Kontext
Nein.
stehen. Und wenn es viele Zahlen sind, ist es sowieso schöner. Pass auf, alles, was Zahlenwerk ist, kriegt ihr hier im Anschluss mit. Guckt es euch an.
Ja, und das verstehen viele nicht. Oder da brauchen sie oft wirklich auch nochmal den Hinweis. Das war jetzt neulich auch wieder so. Ja, aber die wollen doch dann das und das wissen. Ich sage, das ist eine Sache fürs Handout. Also das, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst überzeugen in diesem Termin, dass ihr brennt für euer Thema und dass ihr die Richtigen seid und dass der Kunde Lust hat, weiter mit euch zusammenzuarbeiten. Und dann. Oft sind also ganz ehrlich, oft sind die Zahlen ja gar nicht mehr wichtig. Und da mache ich auch gern aus dem Vertrieb ein Beispiel sozusagen und frage auch gern mal, wie oft habt ihr was gekauft und habt mehr Geld ausgegeben, als ihr wolltet, weil ihr überzeugt von der Person wart, mit der ihr gesprochen habt. Ja, und da hat die Person hat vielleicht nicht mal die Kosten für den Kurs oder für was weiß ich gesagt. Und ich nehme da gern immer das Beispiel unseres Autokaufs. Das ist schon ewig her jetzt, aber da sind wir auch rein und hatten uns eine klare Obergrenze gesetzt und haben dann festgestellt, dass die Gebrauchtwagen teurer waren als in dem Fall die Neuwagen. Und wir sind mit einem Neuwagen rausgegangen und haben mehr Geld ausgegeben. Warum? Weil der Typ uns gut beraten hatte, weil der Wagen Dinge hatte, die wir wollten. Natürlich, das kommt dazu. Aber wir auch wussten, wir haben einen guten Ansprechpartner und haben dann dieses Auto gekauft. Und ich glaube, es muss nicht immer ein Auto sein, es reichen auch kleine Sachen. Und so ist es doch mit einer Präsentation auch, wenn du oder einem Vortrag, wenn du die Menschen überzeugst und sie in deinen Bann ziehst, auf welche Art und Weise auch immer, es kann auch eine Moderation sein, dann ist es total egal. Natürlich ist es am Ende nie egal, welcher Preisstempel da drauf steht. Natürlich gucken wir drauf, aber wenn wir ein gutes Gefühl haben, sind wir doch auch bereit, mehr beispielsweise auszugeben.
Ja, und wenn der Vortrag an sich gut war, dann gucke ich auch ins Handout.
Genau. Ja, wenn mich das wirklich interessiert, gucke ich auch ins Handout.
Ja,
Ja.
dann habe ich tatsächlich, ohne die Zahlen oder ohne die Details vielleicht benutzt zu haben, mehr erreicht, als wenn ich vorher jemanden
Ja.
vielleicht eine Viertelstunde gelangweilt habe mit irgendwelchen Sachen, die keiner sehen möchte an dieser Stelle.
Ganz genau. Oh Gott, wie oft habe ich schon so Säulendiagramme und sowas rausgeschmissen aus Präsentationen mit den Leuten. Ich gesagt habe, sorry, also wie können wir das in eine Analogie bringen und so. Ich hatte auch mal eine Klientin, da mussten Zahlen drin sein und dann haben wir, weil die das Thema Tiefsee hatten, die lustigerweise schon als Oberthema der Konferenz und dann haben wir Vergleiche zu Fischen angestellt. Und es hat ihr total Spaß gemacht, weil sie auf einmal die Mitbewerber in Fischkategorien einkategorisieren konnte. Und dann war es nur noch wichtig, wie hoch diese Pfeiler sind, um zu gucken, wer steht wo im Markt. Ja, aber ob da jetzt 15% oder 20%, das merkt sich doch eh niemand.
Ich hab so einen Grundwahn, wenn man präsentieren muss und eine Präsentation hat, ich denke immer, kann ich das, also Technik geht nicht, könnte ich jetzt auch
Ja.
das alles machen, ohne dass es geht?
Ja.
So fahre ich eigentlich immer hin und dann, ja, dann sind vielleicht zwei, drei Sachen, die funktionieren nicht, aber es würde im Prinzip, ich sag mal, von den 30 Minuten würden 20 Minuten gut laufen.
Ja, und da ist wieder dieses, ne, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum. Oder es gibt ja auch den Spruch, ich kann ihn jetzt nicht eins zu eins zitieren, da gibt es auch eine Quellenangabe, wenn man das korrekt sagt. Entzünde das Feuer, was in dir brennt. Ne? Also du musst dafür brennen, damit du es anderen auch mitgeben kannst. Und das vergessen viele. Und wir hatten ja vorhin schon kurz das Thema Vorbereitung. Und viele habe ich jetzt auch wieder erlebt, dass eine sagte, ach, so viel Vorbereitungszeit für einen Vortrag. Da habe ich gedacht, oh Gott, Leute, ey, die Vorbereitung ist das A und O. Wenn du dir nämlich keine Zeit nimmst, mal zu überlegen, wie kann ich diese Präsentation besonders machen, ja, wie willst du dann rauskommen aus den Zahlen, Daten, Fakten, Kram? Also, das ist ja auch eine sich bedingende Geschichte.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sonja Gründemann. Heute hier im Gespräch bei Antenne Mainz, Sonja Gründemann, Expertin für den Auftritt, Expertin für den Weg auf die Bühne.
Lass uns nochmal in dein Buch springen, weil du
Ja.
behandelst da wirklich alle möglichen Themen, die mit diesem Präsentationen, Bühnenthema zu tun hat. Und eins, ich glaube, das kennt jeder, der mal auf eine Bühne musste und wenn dann vielleicht auch noch ein paar hundert Leute da sitzen, das ist das Lampenfieber.
Ja, immer wieder gern genommen. Ich habe immer noch Lampenfieber.
Ja, tatsächlich, aber ich sage auch immer, wenn das nicht da ist, bin ich sogar eher irritiert, weil es ist ja in Ordnung, dass man Respekt hat. Also ich meine, da sitzen jetzt 500 Leute, ich soll gleich zu denen sprechen. Das ist doch mehr als richtig, dass mich das beeindruckt.
Total. Und ich habe ja auch ein paar Tipps zum Thema Lampenfieber im Buch geschrieben. Und was ich immer als wichtigsten Tipp, oder es ist nicht der wichtigste, aber es ist einer der wichtigsten Tipps, ist A, also es sind schon wieder gleich zwei Tipps, aber A, die Leute wollen dir ja nichts Böses, die da unten sitzen. Die sitzen ja da, weil sie dich sehen wollen oder in einer Konferenz sind. Also es ist ja kein Dieter Bohlen da, der alles aufschreibt, was du vielleicht an Fehler machst. B, ach guck mal, werden drei. B, keiner weiß, was du sagst. Ja, also keiner hat dein Skript und liest mit, ob du einen Fehler machst oder nicht. Sich diesen Druck schon mal zu nehmen. Und dann sage ich immer, begrüß das Lampenfieber. Also unter den Künstlern gibt es einen Spruch, der geht in die Richtung, die du eben sagtest, wenn ich kein Lampenfieber mehr habe, brauche ich nicht mehr auf die Bühne zu gehen, weil es dir ja auch Adrenalin gibt und eine bestimmte Aufmerksamkeit. Wir reden nicht über krankhaftes Lampenfieber, das gibt's auch, ja. Also das ist dann aber eine pathologische Geschichte, das ist nochmal ein anderes Genre sozusagen. Aber ich sage mal, begrüß das Lampenfieber als Freund und guckst dir an und sag, ach Mensch, du bist wieder da. Eigentlich bist du ja da, um mich zu unterstützen und nicht, um mich kaputt zu machen, sondern du möchtest ja, dass ich aufmerksam bin. Du möchtest, dass ich das Beste gebe in dem Moment. Und ich hatte mal eine Klientin, die ist mit Prüfungsangst zu mir gekommen. Da habe ich erst gesagt, das ist nicht mein Genre, ich mache das nicht. Das ist im Zweifel pathologisch, weil die auch schon durch eine Prüfung durchgefallen war. Nee, sie möchte unbedingt kommen. Und es war so schön, weil sie sich auch auf eine Übung eingelassen hat, wo wir das Lampenfieber wirklich angeguckt haben. Was steckt da eigentlich dahinter? Und sie hat dann die Prüfung bestanden. Und das war so schön, das zu sehen. dass sie wirklich dieses Lampenfieber quasi an die Hand nehmen konnte und gemeinsam damit in die Prüfung gehen konnte. Kriege ich schon wieder eine Gänsehaut, weil das so, ja, für mich auch so toll war zu sehen, dass es dann gewirkt hat. Also Lampenfieber ist per se nichts Schlimmes, sondern es will dir eigentlich was Gutes. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil dann werden die Hände feucht, dann wird der Hals trocken. Also immer ein Glas Wasser mit auf die Bühne nehmen. Niemand merkt, wenn du eine Pause machst, um zum Glas Wasser zu gehen und einen Schluck zu trinken und dich vielleicht kurz zu sammeln. Das kommt dir ewig vor, aber den Zuschauenden meistens nicht.
Und für mich ist immer ein ganz wichtiger Punkt, die Mehrheit im Publikum ist froh, dass sie nicht auf der Bühne steht.
Absolut, absolut. Ja, das sage ich auch ganz oft zu den Moderatorinnen und Moderatoren, wenn die aus dem Unternehmen, da sitzen so viele Kollegen. Und dann sage ich immer, ja, und wie viele von denen hätten den Mumm, sich da hinzustellen, wie ihr das jetzt gerade macht? Macht euch das bewusst. Und da ist auch oft, ach so, ja, stimmt, hast du recht. Und ja, Lampenfieber ist wirklich ein wichtiges Thema. Man kann natürlich mit Atemübungen was machen und mit Visualisierungen und so. Da gibt es schon ein paar Tipps und Tricks. Steht alles im Buch.
Genau, aber man darf bis zum gewissen Grad auch einfach akzeptieren, dass es da ist.
Absolut. Und es wirklich auch begrüßen. Wie gesagt, also
ja, guter
das
Tipp,
gehört
ja.
dazu.
Ja. Lass uns noch so zwei, weil wir wollen ja gar nicht den ganzen Inhalt verraten, lass uns noch so zwei Dinge da rausholen. Storytelling hast du schon erwähnt, das ist wichtig. Wir wollen natürlich, wenn wir vor Menschen sprechen, wir wollen sie nicht langweilen, also müssen wir irgendwie eine gute Geschichte haben und das gut einbetten, Bilder benutzen. Und,
ja.
Und wir Analogien. Sollten Ahnung haben, ne? Wir sollten Ahnung haben von dem, was wir da benutzen.
Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Wir sollten Ahnung haben. Also wenn wir eine Analogie schaffen, sollten wir eine gewisse Affinität für diese Analogie haben. Oder wenn wir mit Metaphern arbeiten, sollten wir auch wissen, wofür diese Metapher stehen und uns da informieren. Aber ich sage mal, Storytelling ist eigentlich kein Rocket Science. Also wenn du da einmal auch den Weg ein Stück weit reingefunden hast, hält dir das gar nicht mehr so schwer. Also ich glaube, manche Menschen brauchen so den Schritt in Storytelling und dann fängt das Gehirn an, damit zu arbeiten. Und Geschichten passieren den ganzen Tag um uns herum. Und Menschen, die selbst noch gar nicht lange in ihrem Job arbeiten, nehmen wir mal, das ist jetzt kein Beispiel aus dem Buch, aber nehmen wir mal die Verkäuferin in einem Discounter. Ich glaube, die muss da nur eine Woche arbeiten, um 1000 Geschichten zu haben über Kundinnen und Kunden, die sie erzählen könnte. Und ich sage mal, ja, das ganze Leben ist eine Geschichte. Also überall liegen die Geschichten. Und wenn du zum Beispiel als Vertriebler mit Sales Stories arbeitest, hast du so einen Köcher voll Geschichten, die du rausziehen kannst, um den Menschen zu verdeutlichen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Was bedeutet das für sie, wenn sie das anders machen?
Dann lass uns noch am Schluss über Schlagfertigkeit reden. Das finde ich für mich, das ist meine Erfahrung, dass man das wirklich lernen kann und dass man das wie ein Muskel trainieren kann und immer besser wird, weil man denkt immer, oh, der ist schlagfertig. Also ich hatte das früher auch, dass ich war zu Hause und dann ist mir die tolle Antwort drauf eingefallen. Und heute, ja, kommt schon mal dann irgendwie die Breitseite auch schon viel früher. Und das kann man wirklich ein bisschen trainieren, indem man halt einfach auch ja nicht ganz so angespannt ist und gut zuhört, ja.
Ja, absolut. Also das gute Zuhören ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade genannt hast, damit du auch drauf wirklich reagieren kannst. Und manchmal kann man das ja in kleinen Dingen auch schon lernen. Und das ist wie beim Storytelling. Ich finde, da ist eine gewisse Parallelität. Wenn du einmal den Schritt da rein gefunden hast, wird es immer leichter. Und da muss ich auch sagen, ganz ehrlich, auch bei mir funktioniert der Schlagfertigkeitsmuskel nicht immer. Es gibt tatsächlich auch Situationen, man mag es kaum glauben, wo mir nichts einfällt in dem Moment. Aber grundsätzlich kannst du das absolut trainieren, kannst immer wieder da reingehen und nimm dir nicht gleich die große Schlagfertigkeit vor. Also geh nicht gleich zum Chef und sag so, egal was er jetzt antwortet, ich muss jetzt schlagfertig sein. Sondern manchmal kannst du das auch gut mit deinen Kindern trainieren oder mit Freunden und Bekannten. Also und darauf achten, was machen denn andere in der Situation? Also da wiederum das, was du eben gesagt hast, das Zuhören, ganz wichtig.
Rampenlicht to go. Das ist spannend und ich glaube, du hast das echt hervorragend rübergebracht. Man merkt, es sprudelt aus dir
Ja,
überall
danke.
raus. Finde das ein spannendes Thema. Es passt perfekt zu dir. Und ich nehme an, dass jetzt Menschen, die halt auch sagen, hey, ich brauche jemanden, der mich auf die Bühne begleitet oder der mich bei meinen, was weiß ich, Präsentationen begleitet, da bist du auch die Ansprechpartnerin. Das heißt, da kann man halt gucken, wo finde ich dich und kann fragen, hast du Zeit?
Absolut, ja.
Okay.
Und da findet man immer einen Termin eine Lücke im Terminkalender. Also es ist auch nicht so, dass man bei mir ein halbes Jahr Wartezeit hat oder so. Meine Kunden sind tatsächlich fast alle so, dass die recht kurzfristig kommen, lustigerweise.
Na, die werden
Also da
immer
gibt's
kommen, die werden immer kommen, wenn der Auftritt bevorsteht, oder?
ja. Also ich habe
Ja.
das ganz oft, dass die anrufen und sagen: "Ey Sonja, wir haben da in 2 Wochen die Konferenz. Kannst du noch schnell die Moderatoren fit machen?" Und Gott sei Dank gelingt mir das. Aber es ist immer wieder, ich denke: "Leute, ihr wisst doch nicht erst seit gestern, dass die Konferenz ist." Aber ja, dann laufe ich auch zu Hochtouren auf. Man darf mich aber auch früher schon kontaktieren. Also so ist es nicht.
Ja, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ist das nicht schädlich, ne? Das ist im
Nein,
Sinne der
absolut
Veranstaltung,
nicht.
kann
Ja,
das von Vorteil sein.
total.
Rampenlicht to go. Spannend, spannender Ratgeber und ich denke, es ist für jeden ein Thema. Die Bühne, das um nochmal einzuordnen, ist ja überall. Das heißt, wir haben jetzt viel über die große Bühne, wenn du mit deinem Programm unterwegs bist. Aber die Bühne ist tatsächlich das Meeting, in dem man täglich steckt. Es kann im Verein sein. Ich bin im
Ja.
Vorstand. Muss vor vielleicht 30, 40 Leuten den Bericht halten. All diese Dinge sind Auftritte.
Total. Also, weil du auch den Verein ansprichst, ich habe ja eingangs gesagt, ich habe einen Kleingarten und tatsächlich ist das jetzt was, wo ich demnächst einen interaktiven Workshop mache mit Kleingartenvorständen, weil die ja auch ihren Geschäftsbericht machen müssen und so. Und da bin ich angesprochen worden. Also, egal wo. Manche sind auch so, dass sie sagen: "Mensch, meine Tochter heiratet, ich möchte die perfekte Rede halten." Dann muss man auch gar nicht zu mir kommen, dann kann man auch das Buch erstmal lesen und vielleicht ein paar Informationen rausziehen. Also, wie du sagst und wie schon der liebe Shakespeare gesagt hat, die ganze Welt ist eine Bühne. Also von bis ist das natürlich möglich.
Und wenn es dich mit deinem Programm mal in den südlicheren Bereich des Landes zieht, dann sagst du mal vorher Bescheid, dann weisen wir auch noch mal darauf hin.
Oh, sehr gerne, vielen Dank. Ja, ich arbeite dran. Also, wenn jemand noch eine Idee hat, auch da gern mich einfach kontaktieren.
Ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir, lieber Volker. Es war sehr schön. Dankeschön.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.